Millionen von Menschen haben demonstriert. Und für mich war eben, ich war damals bei einer Band, bei Tonsteine Scherben.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Medienwoche mit mir, Christian Meyer von der Welt, und mit
Stefan Winterbauer von Media. Schönen guten Tag.
Ja.
Ja, ene Mist, es rappelt in der Kiste. Das hast du eben gerade noch gesagt.
Das habe ich gerade gesagt, als wir uns überlegt haben, wer macht eigentlich die Begrüßung, weil wir das manchmal vergessen. Wir wollen ja mal schön paritätisch abwechseln.
Ist das Stichwort, genau.
Einmal Stadt, einmal Land oder einmal... Irgendwas.
Einmal hot.
Die Wahl ist so dann auch
bei
nicht
den
gefallen.
Grünen, ne? Die Parität. Oder bei einer ARD-Talkshow, da ist auch immer Parität.
Das ist immer sehr ausgewogen. Ja. Also, wir haben heute im Angebot ein Interview, das ich geführt habe mit Jack Conte, dem Mitgründer von Patreon. Das ist so eine Plattform, wo sich die Kulturschaffenden aller Welt finanzieren lassen können von ihren Fans, ja, also eine etwas andere Art des Crowdfunding, nämlich dann so, dass man im Monat einen Betrag für diese Person bezahlt und die macht dann super Kultur, Musik, Gedichte, was auch immer. Darüber sprechen wir dann.
Für die Person und dafür das Angebot auch, ne? Es gibt ja auch so nicht nur ganz rein personenbezogen, auch ich kenne zum Beispiel auch so Podcast-Formate, die auch so ein Patreon
Account sind doch haben. Häufig Einzel,
aber oft sind so Einzelkämpfer,
die dann drinnen, darüber sprechen wir mit
auf Englisch übrigens, Obacht.
Auf Englisch, genau.
Da ist mir übrigens aufgefallen, wenn ich dieses Kompliment machen darf, dass du sehr sehr gut Englisch sprichst in diesen Interviews.
Das
ich glaube,
mich,
ich könnte das
sagst.
Nicht so
ich habe ja mal ein Jahr lang in den Vereinigten Staaten von Amerika studiert und habe auch meine Abschlussarbeit da geschrieben, diverse Arbeiten, und ich habe auch mal bei einer amerikanischen Zeitung gearbeitet, auch dort Artikel verfasst, ohne sie durch Google Translate zu schicken, also ein bisschen was ist hängen geblieben, aber ich muss trotzdem sagen, wenn man das nicht so trainiert oder länger nicht da ist, ja,
es rostet ab.
Gerade am Anfang.
Ja. Aber man kommt ja wieder rein.
Dann, aber man kommt dann wieder ganz schnell, ist übertrieben, kommt man einigermaßen rein. So, also lange Vorrede, dieses Interview kommt gleich. Vorher wollten wir noch etwas ganz Triviales klären, nämlich das Dschungelcamp. Hat jetzt einen neuen Austragungsort oder nicht? Mhm. Du bist da immer auf dem
Stand. Da bin ich auf, ja. RTL, der allseits beliebte Privatsender, wollte nicht wieder so eine Ersatzshow machen wie vergangenes Jahr. Oder nee, dieses Jahr war es ja eigentlich, weil er kommt ja immer im Januar. Mhm. Da war das ja in so einem Studio in Köln-Hürth mit so einem Tiny House. Ja, naja. Und diesmal wollen sie wieder richtig Dschungelcamp machen, weil es in Australien aber noch nicht geht. Wegen Corona hat man sich, Achtung Trommelwirbel, einen neuen Austragungsort gesucht. Südafrika.
Wann hat man den sich gesucht? Ist das schon länger her?
Es
oder?
Wurde jetzt, es ist noch nicht offiziell, es geisterte diese Woche durch die Gazetten. Aber ich sag mal, wenn es tatsächlich so kommen sollte mit Südafrika, vielleicht ein bisschen blöd gelaufen. Gerade heute haben wir ja gelesen, Südafrika, die neue Mutante, super ansteckend, super impfausweichend und Flüge schon eingeschränkt ab heute Abend von Südafrika. Also, RTL, da werden wahrscheinlich jetzt die Drähte glühen. Ja? Die Videokonferenzen, Tools werden angeschmissen. Was machen wir jetzt? Keine Ahnung.
Harald ist die denn ganz neu, diese Variante? Also haben Sie die jetzt erst entdeckt? Ich habe das auch heute Morgen gelesen.
Die wurde schon, ich habe es nur wirklich mit einem halben Auge gelesen, also bitte nicht auf die Goldwaage legen. Soweit ich gesehen habe, hat man die schon länger entdeckt, aber jetzt erst ihre Gefährlichkeit in dieser Dimension erkannt. Zumindest, sage ich mal, die Medien sind jetzt draufgesprungen. Ja. Aber auch RKI Wieler hat gesagt, sehr, sehr große Sorge.
Ja. Ja, apropos Wieler, der hat ja auch dann nochmal vor ein, zwei Wochen inständig gesagt, das wird hier alles, wenn das so weitergeht, ganz schlimm enden. Und man muss ja auch sagen, man ist gegenüber diesen apokalyptischen Visionen dann immer schon so ein bisschen so, wie schlimm wird's denn wirklich? Auf der anderen Seite gab es ja dieses Papier, das das RKI im Sommer veröffentlicht hat mit den Modellierungen für diesen Herbst, Winter. Und leider ist es dann ja so gekommen, wie das da teilweise skizziert wurde.
Ja, ne? Muss man schon sagen.
Ja. Und viele Medien haben da ja, ich glaube nicht, wir hatten dieses Thema Corona und die Medien ja immer mal wieder in der vorvergangenen Woche auch mal ausführlicher. Wir haben das eigentlich nicht so richtig aufgegriffen. Ja,
aber das ist eine Medienkrankheit, die es auch immer wieder gibt, genauso wie ja der Herdentrieb oder sowas. Die Medien sind halt immer wahnsinnig aktualitätsgetrieben und sind ganz, ganz schlecht darin, so wirklich in die Zukunft zu gucken. Das, was gerade aufregt und Sache ist, das wird medial verarbeitet und es war dann im Sommer und im Herbst nun mal nicht Corona, sondern der Bundestagswahlkampf und Annalena Baerbock mit ihren Abschreibereien und Klima und so weiter. Da war die Inzidenz unten, jetzt ist sie wieder oben, jetzt schreien wieder alle rum, berichten wieder alle, oh, aber war ganz schlimm, hätten wir vorher wissen müssen und so. Aber
die Politik hat Schuld, wir hatten uns neulich auch schon mal in einem privaten Telefonat da ausgetauscht. Natürlich gibt es da Versäumnisse der Politik. Mich befremdet trotzdem ein bisschen, dass jetzt wieder so eingefordert wird, alles total versagen, ganz schlimm. Die Politik hat doch versprochen, dass wenn wir geimpft sind, dann sind wir vollkommen geschützt und dann kann uns das hier irgendwie alles nichts mehr anhaben. Das weiß doch niemand.
Das hat meine,
wer glaubt denn das? Und wer verlässt sich immer 100% darauf? Ich meine, diese Vollkasko-Mentalität, die dann auch manchmal so ein bisschen in den Medien durchkommt, so von wegen, die haben das doch gesagt und jetzt kommt es nicht so gemein.
Ja, aber das,
ich übertreibe
das
jetzt ein bisschen.
Aber dass jetzt wirklich jemand versprochen hätte, da müsst ihr euch keine Sorgen mehr machen und dann ist alles ganz gut, das habe ich jetzt nicht so wahrgenommen.
Nein,
das haben einige getwittert oder geschrieben, das ist richtig, aber da wundere ich mich ein bisschen. Ich glaube, das ist rückblickend ein bisschen eine verzerrte Wahrnehmung. So eine eigene subjektive Wahrnehmung, die man dann über Social Media Kanälen auch so ein bisschen zur Allgemeingültigkeit erklärt.
Ja, das kann sein, das kann sein. Das ist so ein bisschen zugespitzt, aber ich meine, so sehr natürlich der Staat in der Verantwortung ist, so sehr appellieren ja auch gerade viele Medien, inklusive meiner Publikation, an die Freiheit, die Selbstverantwortung. Das finde ich auch sehr wichtig, das ist untergegangen. Auf der anderen Seite, offenbar können das dann doch einige nicht ganz so handeln mit der Freiheit, wie es vielleicht sinnvoll wäre. Ich finde, das schließt sich ja auch überhaupt nicht aus.
Nein, das schließt sich überhaupt nicht aus.
Sich rücksichtsvoll und vorsichtig und der Situation entsprechend zu benehmen und trotzdem nicht auf seine Freiheit zu verzichten und trotzdem nicht zu sagen, jetzt gehe ich trotzdem mal essen mit 2G plus oder was weiß ich.
Aber Freiheit, dieses Wort, das ist halt schon ein bisschen, das hat gelitten, finde ich, in der jüngeren Zeit. Aber es gibt ja gar keine absolute Freiheit. Das ist doch klar. Wir leben nun mal in einer Zivilisation, in einer Gesellschaft. Und da kann ich mal meine eigene Ego-Freiheit natürlich nicht unbegrenzt ausleben. Und das muss ja auch immer wieder neu verhandelt werden. Und in einer Pandemiesituation gilt doch dann vielleicht ein etwas eingeschränkterer Begriff von Freiheit als in einer Nicht-Pandemiesituation. Man hat es ja gesehen, als die Inzidenz unten war, war ja auch wieder gelockert und alles.
Ich würde jetzt schon sagen, dass Freiheit an sich nicht verhandelbar ist.
Doch,
das, natürlich. Ja, aber ich finde, das ist ja, kommt ja immer darauf an, was für eine Freiheit man darunter versteht.
Ja, was für eine. Aber du, es ist doch, die absolute Freiheit wäre ja sozusagen Survival of the Fittest, ja. Also von der Theorie her, dieses der Mensch ist dem Menschen ein Wolf und so weiter. Ja, jeder wie er will, der Stärkere setzt sich durch. Ich kann machen, was ich will. Und unser Staat, unsere Gesellschaft, die konstituiert sich doch dadurch, dass wir Freiheit in Stücken abgeben, ja, dass wir das Gewaltmonopol an den Staat geben, dass wir uns gewissen Regeln unterwerfen, damit wir hier ein Miteinander haben. Und das ist ja so ein absichtliches Abgeben von Freiheit, natürlich. Und das, finde ich, wird auch verhandelt. Es gibt in manchen Staaten auch mehr und auch weniger Freiheit. Ich würde jetzt zum Beispiel sagen, Der Chinese, der hat vielleicht ein bisschen weniger Freiheit, auch was er sagt und tut.
Ja, das ist klar.
Der Amerikaner hat vielleicht ein bisschen mehr Freiheit, was er sagt und tut. Und das ist ein Spektrum und wir sind irgendwo ein bisschen dazwischen. Aber jetzt kommen wir hier in...
Ja, jetzt kommen wir ab.
Also, ab vom Thema. Ja. Wir sind ja super scharf fokussiert normalerweise.
Bevor wir jetzt auf das Interview kommen, was ja schon angekündigt war, sollten wir einmal noch kurz natürlich daran erinnern, dass der Koalitionsvertrag jetzt vorliegt.
Der Koalitionsvertrag, ja.
Genau, der ist jetzt endlich da und da steht auch was zu Kultur und Medien drin. Das, die neue Staatsministerin für Kultur und Medien heißt Claudia Roth.
Claudia Roth. Hast du eigentlich gewusst, dass Claudia Roth mal die Managerin von Tonsteine Scherben war?
Ach, echt? Ja. Die war mal die Managerin von Tonsteine Scherben mit Rio Reiser? Diesem König von Deutschland,
ja, ja,
wirklich?
Ja,
war die. Das war der, ne?
Ja.
Der hat der König von Deutschland gesungen. Rio Reiser.
Ja,
ne?
Rio Reiser hat König von Deutschland gesungen. Aber bei Tonsteine Scherben war der, ich glaube. War der da?
Ist das, so ein, ist das so eine Punk-Band oder so?
Punk? Weiß ich
Punk?
Nicht.
Punk? Punk? Nicht Punk.
Punk, ja, ja. Auf jeden Fall war es eine Band. Aber führe mich jetzt nicht auf
Claudia,
das
aber Claudia Roth.
Claudia
die neue
Roth.
Staatssekretärin für
das wissen,
Kultur und Medien.
Das wissen ganz viele nicht, ja. Kleiner Spaß.
Also gut, ist ein Spaß. Ja. So, wer in der Medienbranche oder in der Unterhaltungsbranche arbeitet und das nicht weiß, der muss das bitte alles nochmal nachlesen. Also Claudia Roth ist es doch zur Überraschung, kann man glaube ich sagen, vieler Beteiligter geworden. Eigentlich sollte die SPD diese Rolle übernehmen. Monika Grütters hat ja bisher dieses Amt begleitet. Das ist kein eigenes Ministerium, auch wenn Monika Grütters von der CDU sich das gewünscht hätte, dass es ein eigenes Ministerium gibt, aber das ist keines, ja, sie ist Staatsministerin für Kultur und Medien, ist halt was anderes als ein eigenes Ministerium, aber sie hat natürlich Mitarbeiterstab, viele Leute da, die da dem Kanzleramt und so weiter, sind und genau. Und also die SPD sollte das eigentlich kriegen, da gab es einen eigentlich zwei Kandidatinnen, einmal Michelle Müntefering und einmal Carsten Broster. Und der ist in Hamburg, der war sehr nah dran, immer an Olaf Scholz, ja, beide für Kultur, ich glaube Müntefering für Europa im Außenministerium Kultur oder im Außenministerium für Kulturfragen zuständig und Broster in Hamburg, lange Medienminister gewesen sozusagen. Aber jetzt hat Claudia Roth das Rennen gemacht, irgendwie wegen, weil da ja ganz genau jetzt in der Koalition verteilt werden muss, wer wie viel Ministerposten bekommt. Und dann hatten die irgendwo was weniger bekommen, die Grünen. Dann haben sie gesagt, dann wollen wir aber auch noch was. Dann gibt uns doch hier, ne, da haben wir Claudia Roth, die Ex-Managerin von Tonsteine Scherben, die kennt sich aus mit Kultur, ja, und jetzt heißt es im Koalitionsvertrag, warte mal, was haben wir denn da? Da steht irgendwas mit, Moment, Antidiskriminierung, Kultur- und Medienpolitik. Ah. Wie, Achtung, Zitat. Wir wollen Kultur mit allen ermöglichen, indem wir ihre Vielfalt und Freiheit, da ist es wieder. Sichern, unabhängig von Organisations- oder Ausdrucksform, von Klassik bis Comic, von Plattdeutsch bis Plattenladen.
Von Plattdeutsch bis Plattenladen?
Ja.
Sag mal.
Ja, gut.
Hat da Frau Roth schon die Feder geführt bei dieser Formulierung?
Klingt ein wenig so.
Also,
ja. Zu Medien gibt es dann auch noch einen Abschnitt. Freie und unabhängige Medien sind in einer Demokratie. Jetzt darfst du raten, welches Wort jetzt kommt.
Unabkömmlich.
Unverzichtbar.
Unverzichtbar.
Ja, so ähnlich. Ne? So, aber sie unterstützen auch den Digital Service Act und den Digital Markets Act. Das sind ja diese auf Europaebene diese Gesetze, die die großen Technologieplattformen in ihre Schranken verweisen und regulieren sollen. Im Koalitionsvertrag, das hat der Medienprofessor Christoph Buschow auch schon mal ganz gut hier auf Twitter zusammengefasst, gibt so vier eigentlich Ziele, die da genannt werden. Einmal gemeinnütziger Journalismus, ja, soll gefördert werden. also ein Non-Profit-Journalismus, wenn man so will. Und der braucht mehr Rechtssicherheit, heißt es, damit man dem auch leichter spenden kann. Ja, also wenn jemand sowas wie Korrektiv
zum Beispiel über Patreon.
Ja. Ja, gut, das ist noch was anderes. Die periodische Presse soll gefördert werden.
Die periodische Presse?
Ja.
Die periodische Presse im Plattenladen?
Also weiß man nicht so genau, ob digital auch wünschenswert wäre. Es ja,
das klingt jetzt nicht so. Wenn ich periodische Presse höre, denke ich nicht an digital. Aber gut, weiter,
ja. Ja, richtig. Europäische Medienplattform ist die Rede davon. Ja, was auch
hast
immer
du das dann hast du deinen Plop-Schutz eigentlich installiert?
Ja, okay, plopp ich sehr.
Nee, ich meine nur wegen den ganzen P-Wörtern.
Mhm. Okay. Und eine Stiftung Wissenschaftsjournalismus wird ventiliert.
Ja, ventiliert.
Und das Urheberrecht, was uns ja auch das ein oder andere Mal beschäftigt hat, will man evaluieren. Da erinnern wir uns aber auch gerne daran, dass die Grünen und die SPD keine großen Freunde der Reform des Urheberrechts in der Form, wie es dann verabschiedet worden ist, gewesen sind. Mal sehen, was dann dabei rauskommt.
Also man will ventilieren und evaluieren zwischen Plattformen und Plattenläden. Also ich habe ganz ehrlich keine allzu hohen Erwartungen an diese Medienpolitik der Ampel. Am konkretesten scheint mir hier noch die Förderung des gemeinnützigen Journalismus zu sein, wenn sie da was hinbekommen und vielleicht eingebettet in eine allgemeine Regelung zur Presseförderung. War da was drin gestanden zur Presseförderung, weißt du das?
Müsste man nochmal genau
reingucken. Gucken.
Das ist ja relativ frisch, aber genau.
Ja. Okay.
Ja, Claudia Roth hat übrigens mein Kollege Alan Posner einen sehr positiven Meinungsartikel geschrieben.
Posner.
Sie ist die Hassfigur aller Verklemmten in Deutschland, schreibt er. Das finde ich ganz witzig.
Aber irgendwer, war das nicht die Titanic, die immer Witze macht, dass Claudia Roth immer FKK-Urlaub an der Ostsee machen würde?
Das will ich gar nicht wissen, selbst wenn es stimmt. Und er schließt diesen Kommentar mit den Sätzen: Kurzum, es gibt viel zu tun. Ein bisschen von dem, Achtung, macht kaputt, was euch kaputt macht, Impetus von Stone. Dürfte der selbstgefälligen Kulturszene guttun. Naja.
Ach so, die Kulturszene. Ich dachte schon, hoch, jetzt wird Frau Roth erst so gelobt und dann selbstgefällig. Nein, die Kulturszene ist.
Nein, die Kulturszene. Ja. Und eine wie Claudia Roth, ich erinnere mich im Zusammenhang mit Claudia Roth nicht an FKK, sondern daran, dass ich also wirklich, bitte, das ist jetzt leider, das muss ich irgendwie wieder rauskriegen. Nicht, dass wir uns falsch verstehen, jeder Politiker, den ich mir vorstelle, ob Mann, Frau, den ich mir am FKK-Strand vorstelle, ist nicht gut.
Auch nicht Robert Habeck.
Die sollen das, natürlich, Freiheit, die sollen das
Freiheit.
Bitte machen.
Ja,
Freiheit, die sollen das alle machen. Ich will es mir nur nicht vorstellen müssen. So, was wollte ich sagen? Ich verbinde damit ihr, dass ich mal eine längere Geschichte irgendwo gelesen habe, Spiegel vielleicht, dass sie ihre Weihnachtskarten alle noch selber schreibt und jedes Jahr bereitet sie sich akribisch, oder war es bei uns sogar, bei der Welt, vielleicht bei uns, bereitet sie sich akribisch darauf vor, sie verschickt nämlich sehr, sehr viele Weihnachtskarten, hunderte von Weihnachtskarten, sie schreibt sie alle selbst.
Hoffentlich hat sie noch Zeit dafür jetzt. Aber wir sehen schon, die neue Kulturstaatsministerin Medien ist eine schillernde Person, die vielerlei Assoziationen wachruft, auch in uns. Und ja, es gibt ja Schlechteres, oder? Also man kann viel über Claudia Roth sagen, aber langweilig ist er nicht.
Ne? Nee, das stimmt
wohl. Ja. So, okay.
Ja.
Gut. Soll ich mal
jetzt kommen wir zu Patreon. Jetzt kommen wir zu Patreon. Ich habe neulich ein Stück über diese Creator-Szene geschrieben. Also was früher Influencer hieß, heißt es ja auch teilweise immer noch, Creator. Ist jetzt ein Creator, weil es einfach cooler klingt und der Influencer ist einfach so der geldgeile in die Kamera Halter von Produkten.
Ja,
ich übertreibe.
Der Creator ist ja immer der irgendeinen Inhalt erschafft, so, ja, also created.
Ja, aber die Influencer createn ja auch.
Die sind auch Creator, ja, aber ich glaube,
aber in die eigene Tasche wollen die sich viel createn.
Ja, aber der Influencer ist, glaube ich, eine Unterkategorie des Creators. gedreht hast, oder?
Das ist, ja, aber also ist so wie ich, ist wurscht. Also ja. Der Creator macht was. Da gibt es jetzt zum Beispiel auch einen, der glaube ich jetzt auch auf Patreon ist, der macht so mit Knetfiguren so Animationen.
Wo kann ich überweisen, ja?
Ja, genau. Also Patreon ist 2013 schon gegründet worden, eben von Jack Conte, den wir gleich hören, und seinem Kompagnon Sam Yum in San Francisco. Die haben so ungefähr 200 Mitarbeiter und das ist halt so eine nennt sich Membership-Plattform. Also ich gehe dann da beispielsweise drauf und ich sage, ich bin ein großer Fan von Judith Holofernes, die Sängerin dieser Band, nicht Tonsteine Scherben, sondern Wir sind Helden.
Die gibt's nicht mehr, oder die Band?
Nee, die gibt's, glaube ich, nicht mehr. Ja. Oder nicht erstmal nicht mehr. Oder was,
pausieren länger oder nicht was. Mehr. Ja.
Und die haben dann so eine Seite da und dann sagen sie, wenn du mich mit 5 € im Monat unterstützt, dann kriegst du einmal im Monat ein Gedicht von mir. Oder wenn du mir 20 € zahlst, dann schreibe ich dir einmal im Jahr eine Weihnachtskarte. Und wenn du mir 100 € im Monat zahlst, dann singe ich nochmal ein Lied für dich. Oder so, so ungefähr funktioniert das. Also das ist für
war
Fans.
War das bei Judith Holofernes tatsächlich, dass sie Gedichte schreibt gegen Geld?
Glaub schon, ja.
Ah, okay.
Essays, Gedichte, sowas in die Richtung. Die macht da keine Musik. Ja, alle, die so. Auch hier Hazel Brugger und ihr Ehemann Thomas Spitzer sind da vertreten. Die haben, glaube ich, 3000 Patrons, heißen die dann, ne? Die auch halt unterschiedliche Geldbeträge. Es gibt halt die am weniger zahlen,
die kriegen auch weniger.
Podcast hören, und die ein bisschen mehr zahlen, kriegen Reisetipps, glaube ich, bei denen.
Reisetipps und Rezepte, meine ich.
Rezepte, richtig. So, das ist Patreon. Und das Ding ist halt, das erzählt dann Jack Conte, er kam drauf, als er ist Musiker eigentlich, und er hat mal ein YouTube-Video, also er hat ein Video, Musikvideo von seiner Band gedreht und hat da $10.000 für ausgegeben, sagt er. Und also nicht viel Geld, aber für ihn selber, weil die Band ja nicht erfolgreich bisher war und er das selber bezahlen musste, eben doch viel Geld. So, und dann wurde das auf YouTube gestellt. Es wurde 1 Million Mal angeschaut, geklickt, ja. Mhm. 1 Million, nicht so wenig. Und dann bekam er für die dabei am Rande verteilten Werbevideos einen Anteil an diesen Umsätzen, die da mit Werbung gemacht wurden. Und der belief sich auf sagenhafte $166. Mhm. Und dann hat er gesagt, nee, die, also für 1 Million Klicks $166, ein bisschen wenig. Mhm. Und dann haben die sich dran gemacht, zusammen Patreon zu programmieren und dieses Konzept zu entwerfen, mit dem man halt Membership, mit dem man die Leute direkt bezahlen kann. Und nicht wie beim Crowdfunding früher das normal, du unterstützt irgendwie ein konkretes Projekt, ja, so und so will ein Raumschiff bauen oder eine irgendwie ein Album aufnehmen, sondern das ist ein ständiger monatlicher Fluss, Zufluss von Geld, der direkt dann an die Künstler geht, und Patreon nimmt dann zwischen 5% und 12%.
Eigentlich ist es ein Abo-Modell, oder?
Ja, genau, nicht nur eigentlich, es ist ein Abo-Modell. Also ganz klassisch, aber eben dann auch für Einzel-Creator, die jetzt vielleicht auch keinen Riesenapparat hinter sich haben, das ist ja mittlerweile auch üblich, wenn du jetzt zum Beispiel ein Influencer-Creator bist, und dann hast du vielleicht auch teilweise 8, 9, 10 Mitarbeiter, die diese ganzen Sachen für dich produzieren und machen und tun. Ja, da hängen ganze so Markenunternehmen dran. Da wirst du als Creator halt zur Marke. Ja.
Es ist die Creator-Economy.
Es ist die Creator-Economy. Mhm. Sie ist sagenhaft groß und wird immer größer, und da hängen ja auch tatsächlich ganze Unternehmen dran, also Pro7Sat1 hat dieses Studio 71, wie auch immer. Die Bertelsmann hat We Are Era.
Einer der bescheuertsten Firmennamen aller Zeiten im Übrigen.
Schwierig auszusprechen.
We Are Era.
Mhm. Ja, also auch irgendwie riesig schon, die vermarkten und produzieren 1500 Creator. Großes Ding. Aber Patreon ist nach meiner Wahrnehmung ein bisschen für diejenigen gedacht, die jetzt keinen Riesenapparat hinter sich haben, sondern das selber machen und eben ihre Fans auch direkt ansprechen wollen.
Genau, so. Ja, so sieht's aus. Okay, genug der Vorrede. Jetzt hören wir das Interview, Christian, im Gespräch mit Jack Conte. Bitteschön.
How important is Germany for Patreon now, when you look at all the markets you're engaged with?
So important. And I mean, I think it comes down to it's not just the market. I think it's the culture and the people and the priorities of the city and what it's like over there. I was supposed to come to our office 4 times last year, and then COVID hit, of course. And so I canceled all of my trips. But you know, when we set up the office, I went out there and met with a bunch of people and met with a lot of small businesses. And I think the thing that struck me was just the alignment of Patreon's mission and apparently the city, which I have to admit I was unfamiliar with before. But what struck me was the emphasis and the culture of care with regard to artistry. It was different than other places I've been. And, you know, the fact that there are so many small businesses who just exist to support artists, to support creative people, whether it's distribution teams or management teams or you know, booking companies or whatever it is. There's such a focus on artists and on craftsmanship and on creativity. And that is, I mean, honestly, what makes it so important is the alignment of values, I think. And there are so many creators there. So,
that's true.
You know, if you combine all of that, it was a very obvious, awesome choice for us.
So if you break it down, the figures, what kind of nationality is the most is most willing to spend money for artists? I mean, is it the US or some country in Europe? Do you know that?
You know, I don't have willingness to spend data on the top of my head. But what I there are some differences in regions that we found when we were doing research and trying to learn more about that. I think, you know, one key thing is that for 7 years, Patreon was only in English and only in dollars for the first 7 years of the business. And it's really only in the last, you know, 18 months that we've added euros and pounds and Australian dollars and Canadian dollars and languages, French, Spanish, German, Italian, et cetera. And so now we're starting to get a better read of, you know, payments data from other regions. But before, we were dealing with conversion to English, you know, currencies and language. So it's not quite apples to apples. So it was hard to say. Mm-hmm. But go ahead, please.
No, but I was just wondering, you meet people in many different countries via Zoom or sometimes in person in the future, maybe. So are people over the world more or less the same when it comes to giving money for art, culture, entertainment and stuff?
No, they're not. One thing that we've seen is it does vary on region. And again, I wish I had specific examples, and I looked at this stuff too long ago to give you specific examples here, but I'll give you a few like general trends that we've seen. In some regions, like there's just more general prosperity, and so there's more willingness to spend to support the arts. In some regions, a lot of art support comes from governments, and so there's less willingness on the part of the public. It's still there, but it's not even that the public is less willing to spend. It's that creators in those regions feel like, wait a minute, that's why the government is here, so I shouldn't start a membership because my income should come from the government. So there are sort of cultural differences between various regions with regard to the artist and the consumer side. But I wish I had specific examples and cases. I saw that stuff years ago, and
don't worry. I think that's a good point, that the infrastructure, the cultural infrastructure, how much money for example, you pay in Germany for public broadcasts and so on and so forth, influences what you are willing to pay for creators, right? So when I read about the creator economy, basically I see the same figures and projections, but when it comes down to it, how sustainable will that be, this creator economy? I mean, the term has been newly coined a while ago, so it used to be influencer marketing, now it's the creator economy, but how sustainable is it, and what figures are, or what kind of developments from your point of view are proof for that?
So this question is really important to me. And for me, it comes from a place of, deep conviction and belief, more so than models. I've been looking at models of creators and creator economy. We've been, you know, quantifying how many creators are in which regions and willingness to spend data. And we've been building those Excel sheets and showing them investors. I've been doing that for 8 years. And none of that captures the potential of what the world could look like for creative people. And so we've done it because we have to do it to raise money and to, you know, kind of just operate as a company. But here's how I think about it. For thousands of years, artistry was funded through patronage, through people, you know, a wealthy person enjoying what somebody made and then giving them a bag of coins and saying, go make more of that stuff. Right. And then around 1900, people figured out how to record light onto celluloid paper. They figured out how to record sound onto a wax cylinder. And they started putting their art on these physical objects, which was a magical moment for humans. We could then record music, record stories on photographs and moving pictures. And we could sell those objects. So you could sell a vinyl record, you could sell a cassette tape, you could sell a wax cylinder, you could sell a DVD, you could sell a VHS tape. And that shifted the business model away from patronage and toward unit sales. That was the second creator economy. That's the other thing that's funny about the term creator economy. This isn't the first creator economy. There've been creator economies for thousands of years.
Yeah, exactly.
The first chunk was really patronage. The second chunk was unit sales. It was, I've made a piece of art. I'm recording it with light onto this celluloid paper. And then I'm selling that object with my art on it to a person who's going to buy it for $15. That was the kind of second big business model shift. Then the internet happened, you know, around 20 years ago and started to get mainstream adoption. And what that did is it wiped out the business model of the unit sale. Unit sales went away because on the internet, you have infinite replicability, you have a lack of scarcity, and you have instantaneous connection. So the idea of paying $2 for a CD, or, you know, $10 or $15 for a CD with art on it doesn't make sense anymore. Yeah. So what's happening now is the first 20 years of the internet were really won by the distributors. They were won by the people who opened up the pipes, YouTube Facebook and SoundCloud and Twitter and all these companies that figured out how to connect people with the world, you know, with the internet. But they forgot about the economics of artistry. So we built all of this connective
pipe. Their economics they cared about a lot. Yeah.
Their economics are awesome. They have great businesses.
Yeah, yeah, yeah.
But all of us and all the artists, all the creators got fucked because they were building models that worked great for themselves. And all of the energy that we gave the world with our work, the passion, the communities, the people, the creativity, the craftsmanship, all of that got absorbed by the market caps of those companies. All of that energy. And what's happening now is the transfer of that back into creators. That is the next phase of the web. Mm-hmm. All of the energy and the creativity that people have, the word creator economy just means we're moving away from a world where the early winners capture all of the total value of human interaction and have it get absorbed into their market caps. It means that when I make something now, I get compensated for my work because I am adding value to the world. As a creator, when I make a piece of art, there are now lots of business models around that piece of art, not just unit sales. There's business models like tips and digital goods and NFTs and membership and one-to-one payments and merchandise. And there's infrastructure for creative people now to make money from that. What's happened because of that is there have been now hundreds of millions of people who are connected to each other and who make things frequently. Because creation tools are cheap and ubiquitous now. You can buy a camera. This is a 360 camera in here. It was $350. And I can make videos on it that are awesome and people love. And I can send them to people all around the world. If you combine cheap, ubiquitous creation tools with infinite connection to anyone around the globe, the last remaining leg is payments. Uh-huh. Once we figured out connection, we figured out creation. When we figure out the business models associated with this new wave of the internet, we're going to see hundreds of millions of people quitting their jobs and being full-time professional creators. If you have 1,000 people who are willing to pay you $10 a month, you are a top 1%er in the world.
That's Kevin Kelly prediction, right?
Yeah, and it's happening.
True. Yeah, it's happening.
It's true. So is the creator economy sustainable? Yes. It's not just sustainable, it's accelerating. It's growing 10 to 20% year over year. And we're seeing millions, tens of millions, hundreds of millions of people become full-time creative professionals.
Well, let's talk about that in a minute because just a quick look at the platforms again. I mean, they realize that now Facebook, YouTube, and so on and so forth, that they need to give creators more money before they gave them next to nothing and they didn't pay attention to the copyrights and so on and so forth. But now they pour money into the system as well. They have funds and programs and what do you make of that? Is that just a reaction to what's happening with Patreon and others?
Yeah. Yeah.
But is it, I mean, there's always the danger that creators say, look, I mean, if Facebook or YouTube are giving me some money, I'm going to take that too. And I'm going to take their money and still the profiteers will be, again, the platforms because they have so much money, they can afford it.
Yes. So I agree with that. I don't think those companies, I don't think their hearts are in creators. I just don't. I don't believe it. They only started, you know, saying that they care about creators when it started to become an existential threat for them. Mm. Their care didn't come from a place of mission. It came from a place of market. And that's the difference. That's what you're getting at, I think, what you're clearly picking
but
up on.
Even if their hearts are not involved, even if they think we need the content, so we're going to pay for it, what the hell? I mean, still, it has effects on your model, too, maybe. I don't know if there's a conflict or not, or if both can exist side by side. I don't know.
So here's how we think about it. And this is obviously, complex, but I'm thrilled that those companies, I really am. I'm, as a creator, I'm jumping for joy that those companies are finally building better payments models into their roadmaps. It's about freaking time that they recognize the value that creators have in their ecosystems. Those companies are shells. They are empty software. And without without people populating their shells with the life and energy and community and passion, without people, their shells. And so it's about time that they start compensating the people who are filling their ecosystems with all the stuff that make their shells worth it. So first of all, I'm very excited about it. Second of all, I do think that Patreon, you know, as not just as a creator, but now as a, you know, a Patreon person, there is a difference between what those companies will build and what we will build. And there's a difference between what creators will feel like using those systems and what creators will feel like using our systems. I believe that those companies, because their care doesn't come from their hearts, it will manifest in 1,000 ways in their product. They are not truly creator first. 99% of their money is coming from ad revenue. I don't know what exact the percentage is, but it's something like that. They are serving advertisers at the end of the day. We are serving creators.
I absolutely agree. In the end, there are a lot of creators out there that are out for the ad money too. So they're in this together with YouTube and TikTok and what have you not. I mean, it depends on the creators too. Not everyone is like, oh, I want to be not dependent on ad money from YouTube, right?
Yeah, I'll show you how I think about that. So they're not mutually exclusive. Mm-hmm. Patreon is not trying to replace ad revenue for creators. Mm-hmm. And here's what I mean. I'll share some data with you. So this is my band. My band is called Scary Pockets. We put out videos and music on the internet and on YouTube. And let me pull up our here. This is what Scary Pockets P&L looks like. Mm-hmm. We do a monthly business report so we can kind of see where our money's coming from. I'll just show you what it looks like. Here we go. Okay, can you see that?
Yep. Yeah.
So for Scary Pockets, here's our ad revenue and here's our membership. Mm-hmm. It's about a quarter of our band's income now is coming from membership. And we still have ad revenue. We still run ads on our videos and they're out in the internet and they're collecting revenue and we get about 6 million views per month and that money comes in and it's helpful to us. But when we launched a membership, we could afford to pay for a team. And now we have about 15, 20 contractors that we work with and a few folks who we work with, you know, almost full time. And this has allowed us like having a diversified stream of revenue across sync and streaming and membership and ad revenue and merchandise. It's allowed us to build a more robust, more full creative small business. Yeah. So it's not mutually exclusive.
Yeah, I understand, of course. I mean, every business that has only one revenue stream should think twice. But ironically, of course, Google and Facebook do have only one revenue stream, but it works just fine, right? I just read a pretty good profile in The Economist, also on the creator economy. And then they also had that... but there's information that still Patreon, most of the Patreon users can't live off their content now. So that there's this pretty long tail, but still not that you could say, I just gonna lose my job and concentrate on my creativity without having a side job. Pays my bills. So I'm pretty sure you're going to say that's going to change, but when and what needs to be changed in order to make that work?
I actually don't think that, okay, I'm very optimistic about this, but I think about it a little differently. And honestly, those articles and the things that you kind of read about that are pretty misleading. And here's why. Patreon is an open platform. We're open. We allow anybody to sign up. Anybody can create a Patreon page.
Yeah.
And so lots of people sign up.
Yeah.
Who don't have an audience and who haven't, they're not even part-time. They kind of post something. And so it is true that most people will just sign up and not make a lot of money.
Yeah.
But if we wanted to stop that stat, you know, what we would do is we'd say, no, it's not an open platform. Only yeah. really good creators can sign up.
Yeah. But that would be a jury. No,
yeah. That would be ridiculous.
You're getting it. Yeah.
Yeah. Yeah. So it is a true statistic that like most people sign up for Patreon, you know, and don't really put effort into it and they don't have an audience. They don't really make art frequently. They post one thing and hope to make money and it doesn't really work. I don't think that stat will change. I think that will continue to happen. But what I can say is that 50% of our payments volume, 50% of the money that we send to creators goes to creators who are making between $1,000 a month and $10,000 a month. That's $12,000 to $120,000 a year. That is the creative middle class. If you are making $12,000 a month on Patreon, you have maybe $10,000, $8,000 a month in ad revenue. You've got $5,000 a month in merchandise. You've got, you know, you're putting together a creative business, and that $12,000 is actually very meaningful. And so what we're seeing is creators who were making almost nothing in the old model, creators who are making a few hundred bucks a month in ad revenue, like me, can now be making $20,000, $30,000 a month and building real creative businesses and employing people. That's the creative middle class. We're not Lady Gaga. Pomplamoose, my band, is not Taylor Swift. We're not Lizzo. But we're making $500,000 a year. And we're putting out music and videos our way without a label, without a boss, without anyone telling us what BPMs to write our songs at. We're doing it ourselves. And again, that is what I think Patreon does for the world. It's not going to help every person be a professional artist. But if you're a serious professional artist, it will absolutely help you.
That's the point before when I shrugged a little bit when you said like hundreds of millions of people or creators. That doesn't mean, you don't mean that all of these have high artistic ambitions or anything. They just do their thing, right? So even if it might only pay for their next holiday or vacation or anything, right? Do I get that right?
The hundreds of millions of people is all inclusive. That's all of the creators in the world. And are they all going to be making $500,000 a year? No.
It's also the problem. Sorry, but it's also the promise, like everyone can be a creator. Everyone can have their 15 minutes or more of fame, you know, that old things. So, which is fine by me. I mean, it's like self assertion and it's a kind of hobby for some people, but it's not like we're going to be citizenry of artists. That would be probably too much said, right?
Yes. And Patreon. So here's you're getting at, again, another very important thing. Patreon, I believe, is a democratizing force of opportunity for creators. So if you are a creator and you want to build a business and you put in the work and you find an audience and you make stuff for the web, it gives you the opportunity to turn that into a business, but it doesn't guarantee, right? If you're a creator and you don't have fit and you don't really work on your craft and you're not really finding an audience and you're kind of casual about it, not really serious, Patreon is not a magic machine. Patreon doesn't just make everybody you know, as a successful artist. It is not that. And I think if I promised that, I would be full of shit. So it's, yeah, it's just not. Yeah. And but it does afford serious people the ability to turn their dreams into a real business, which, you know, was not previously the case, you know, a few years ago.
Yeah. I see. I was wondering about that thing, you don't need a record label, cut out the middleman stuff, which is true to a certain degree. But when I look at creators, I mean, we don't even have to look at Taylor Swift, of course, but others here in Germany too. I mean, they have a lot of stuff behind them to put out their stuff. They have talent agencies who produce their videos or help them to produce them. So there, it's not like the journalist guy who writes a newsletter for Substack or so, right? So that's doable, but for other things you need like a team. What I'm getting is that I guess is we won't get rid of the publishing houses. We won't get rid of the record labels. They will still exist. True?
Very true. And I think, you know, with anything, you know, that we have to think about the creator types and the creator profiles as a distribution. There are some creators who are fiercely independent, like me. As a creator, I am fiercely independent. I don't want anybody to be taking 10% or 15% or 20% or 90% of my business. And so the way I've structured, and my wife and I are the co-founders of Pomplamoose, and my business partner in Scary Pockets, we are the co-founders of Scary Pockets, Ryan Lerman. The way we've structured those businesses is nobody takes a percentage. We own our music businesses. And we pay our employees salaries for helping us do what we want to do.
Yeah.
We don't pay a company 15% of our business now, but that's me. I'm fiercely independent and I want to have full creative control over my music and I don't want to be beholden to another company. And there are a lot of creators like me, but what you're getting at is there's also some creators who say, look, I don't want to have employees. I don't want to build the business. I just want to play guitar and sing. And I want other people to do everything else. And that's the complete other side of the spectrum. And I don't think that type of person or profile of creator is going away. There will always be an opportunity to serve those types of creators who say, look, I don't want to do any of the business. I just want to play guitar and sing, and I want people to do everything else. And I think it will be a distribution for a very long time. There's going to be creators over here and everywhere in between. And I think that's true. So yes, labels and publishing companies, they're not going anywhere. There's a big opportunity for them to help a lot of creative people.
So I was wondering about the discovery function kind of stuff at Patreon. I mean, I know there are some, and Claudia helped me find some prominent creators on Patreon, of course. Some people I knew before, but most of the people I don't know. So the thing is, those people need to be found and they have to do something for it. I mean, Patreon alone can't do it. They have to market themselves, I guess, right? So, but do you need, in order to grow more, find more creators that join Patreon, do you need some like big weight people, creators that help you get more traction?
So the discovery issue was a big strategic fork in the road for the company. Should we invest in discovery? Should we invest in search? Should we invest in personalization and algorithms and recommendations for artists to help fans discover more artists on Patreon? This was a big discussion for us because it's a lot of work to build discovery and personalization and recommendations and that sort of thing. And here's where we landed on it for the first again, for the first 7 years of the company, we're only 8 years old. So, you know, most of the company, here's where we landed. We said, look, there's a lot of companies out there who are helping fans discover content. Facebook is got recommendations and personalization. TikTok is all about personalization, recommendations, algorithmic feeds. There is all about that. All these companies are solving the discovery problem. We call them top of funnel media companies, mass media companies. There's 2 billion people online and you're discovering people on those websites. What we said is, look, we could take half the company and devote those people toward building out discovery and search and all that kind of stuff. But Google and YouTube have, like, I don't know, hundreds of engineers working on search and discovery and personalization recommendations and algorithms. Are we going to win there? Is that going to help us serve creators better? And where we ended up was, actually, that is not Patreon's unique ability in the world. Not right now. Our unique ability in the world is those creators aren't getting paid. YouTube can solve all the recommendations and personalization and discovery they want. We're going to focus on helping creators build businesses. And so what we said as a company is, our unique DNA is not going to help with the discovery problem. We're going to let all those top of funnel mass media companies solve discovery and work on discovery. We're going to focus on helping creators get paid. That was a choice for the company. There's another important byproduct of that choice. When you do discovery, part of what the way that YouTube has done it, I don't think you have to do it this way, but the way that they've done it, it mitigates the relationship between the creator and the fan. It separates the fan and creator. Now, when I go to make a post on Facebook, when Pomplamoose makes a post on Facebook, we see a little pop-up that says, hey, you just reached 2.5% of your audience. Congratulations. Would you like to reach 3.5% of your audience? You can pay $200. And now you can reach 3.5% of your audience. That sucks. And that is a result of Facebook personalizing recommendations and saying, this post, I know those people subscribe to Pomplamoose, but actually we're not going to show them Pomplamoose's posts. We're going to hold those posts back. And if Pomplamoose wants to then reach those people, we'll make Pomplamoose pay $200 in order to reach their audience. That's a result of these personalization discovery algorithms where the platform basically says, we're going to decide who sees what, not the creator. We're going to decide. That's what the platform says. Whereas on Patreon, if I'm a creator on Patreon and I make a post, 100% of my patrons see that post 100% of the time. There's no mitigating factors. And that was an important strategic choice for the company in deciding whether or not we should build search and discovery, recommendations, personalization, algorithmic curation, that sort of stuff. Where we landed was, we're not going to work on that. We're not going to focus on that for the first 7 years. Moving forward, we'll open it up and we'll do some things, but we're always going to honor the relationship between a creator and their members. That is a sacred relationship. A creator must own their audience. They must be able to reach those people. And we don't want to be holding back posts and deciding who sees what. All that, I think, is a bad way to do discovery.
Yeah. Smart point. Yeah, I can see that. One more thing that strikes me is, I mean, artists, creators, there are very original creators, of course, who really do their own thing. But there are many creators that do stuff that tends to be successful with other creators, right? So how much more of the same content, to your estimation, is there? And how much really original, new, innovative content is do creators put out there, and how can we enable them or help them more to be successful?
I love that question. So I believe that where do we even start? Okay, creators are really good at figuring out the rules. That's one thing I've found. Creators are analytical. They're smart. They're able. And if you watch YouTube videos of creators talking about how they made it on YouTube, how they're like reading white papers on the search and discovery algorithms. They're analyzing frames and thumbnails and text and keywords, and they're learning. Creators are so good at learning. They're such smart, analytical business people. They're deeply understanding the web. And what you're talking about here is a result of that. Creators are learning the game. They're learning the rules of the ecosystem, and they're adjusting to fit the ecosystem so that they can build their businesses and do what they want. Now, there's a downside of that, which is when the rules of the game are addiction and clickbait and ad revenue, then the content slowly becomes that over time.
Right.
And I believe that that's a function not of creators and not of a lack of originality and not of a lack of care and craft, but it's a function of a poorly designed ecosystem. It's a function of rules that surface crap instead of beauty. And I believe that there are better rules out there of an ecosystem. There's a better way to build art on the web. There's a better way to put art on the internet, such that clickbait and ad revenue and all that shit isn't what causes things to float to the top. So, to answer your question directly, it's not the creators, it's the rules that are making that feel like that.
Yeah, interesting. I reread this too much said, but I refound the book. You probably know it by Andrew Keen, The Cult of the Amateur, which was published in 2007, and he basically said it's all crap out there, and the web will destroy meaningful cultural content. And he was, I mean, utterly pessimistic then, and he was trashed then. To a certain degree, his vision, bad vision, has become true. I mean, there is a lot of crap out there. Then again, he was maybe a too misanthrope guy to fully embrace his vision, because the new stuff has been out there, and new fantastic stuff which hasn't been thinkable without the net. So it's like both, yeah. But that's when I thought, well, the amateur now again has a lot of chances again to be successful with crap, right? That's what struck me then. So coming to an end, you just said you might go in that direction with a recommendation, but what's your vision for the next 3-5 years for Patreon? Where are you heading?
It's quite simple, actually. It's content and community is really what we're building. And here's what I mean by that. The first 7 years of Patreon, we were really focused on the business end for creators, all the things that creators need to build and run successful businesses. But what we learned and what we realized 7 years in, and what our creators wanted and have been asking us for, what we've learned is what a membership is, what's at the core of a membership is content, being able to like share your work with your fans, and then the community around that work, people communing around the things that you're making and talking about it with each other and talking about it with the creator and feeling like they're a part of something bigger than themselves, feeling like they're a part of a place where they belong, feeling like they've met their people. That's what we want to build. And we want to build it focused on great content authoring and consumption experiences, video, podcasting, imagery, all that sort of stuff. Combining that with the discussion and the connection that people have around that art, around those artworks. That's really the core of what a membership is. And that's the next few years for us, really defining what does great content and community experiences, what does that look like and feel like outside of the shitty rules of an ad-driven ecosystem.
Yeah. So that sounds a lot like, you know, this cult word, having an immersive experience, right? Because right now we look at screens and we see good stuff, bad stuff, but it's all the same, more or less, the framework. And so I guess the visuals need to change, or the framework in which we experience creator stuff on the net. Is that right?
Very much so. And what is the end result? I mean, think about what it feels like to scroll through a Twitter feed. I don't know if you have the feeling I have, but it just makes me angry. It makes me feel outraged. It makes me feel sad. That's what it feels like when I use those products.
Yeah, it's quite depressing. It's depressing. But
art is not depressing. Art makes life worth it. Art is what gives life meaning. It's what wakes me up in the morning. And I know that there are millions of people like me. Art is important and should be put on a pedestal and should be celebrated. That's what it should feel like when you're enjoying art and communing with people who also enjoy art. That's what I think the potential is. So that, you know, that's what we want to build. And I think it's possible. I think we can. And I think it will feel and be very different than these other consumption platforms.
Okay, soweit das Interview. Jack Conte im Gespräch mit Christian. Ja, sehr interessant. Alle, die noch da sind, wir hören uns wieder in der nächsten Woche. In der Zwischenzeit könnt ihr uns mal eine E-Mail schreiben wieder. medien-woche@welt.de oder medien-woche@media.de. Wir freuen uns auch über
Sterne.
Auch über Sterne.
Wir brauchen mal wieder ein paar Sterne. Ich beobachte das.
Du beobachtest das.
Wir sind bei 176 Bewertungen bei Apple. Das müssen noch ein paar mehr.
Es ist immer noch das Maß der Dinge, diese iTunes-Sterne-Bewertung.
Also nicht oder? Spotify, glaube ich, soll ja angeblich mehr, aber.
Bei Spotify haben wir aber nicht so einen Docht, weil wir sind nicht so edgy, jung und weiblich. Wir sind mehr so.
Die Zahlen sind ganz gut.
Ja, okay.
Aber Spotify muss es vielleicht noch merken.
Spotify muss es mehr promoten. Ja, und Abonnenten hätten wir natürlich auch noch gerne. Bei uns kostet es noch nichts. Ne? Ihr müsst kein Patreon werden. Einfach aber nur abonnieren.
Vielleicht überlegen wir uns das nochmal.
Ach komm. Was? Nee. Ja, gut. Okay, wir drudeln dem Jahresende zu. Wie viele Sendungen haben wir eigentlich noch? Nächste Woche kommen wir.
Eins, zwei, ich glaube drei Sendungen.
Drei Sendungen. Natürlich inklusive unserer großen Jahresendgala, für die wir etwas ganz, ganz Besonderes vorbereitet haben. Okay, jetzt aber genug geflaxt. Ich bin schon ein bisschen in Adventsstimmung, du merkst das, gell?
Ja.
Also, tschüss, bis nächste Woche.
Ciao.